Ich muss zugeben, am Anfang kam mir das etwas abgespaced vor. Also, da gibt es ja diese vier Schritte: Schritt 1, der Beobachtung, Schritt 2, die Gefühle, Schritt 3, die Bedürfnisse und Schritt 4, die Strategie. Und das kam mir seltsam vor, weil ich dachte, hä, also so spricht doch keiner. Also ich soll da jetzt wirklich in diesen vier Schritten kommunizieren, wenn ich da jetzt irgendwie mich äußern möchte. Das kam mir vor wie ein Korsett.
Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina
und Christina.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minimalismus Moms Podcast Folge, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit im Familienalltag. Und ich hoffe, es ist schon hörbar. Wir haben in richtiges Podcast Equipment investiert. Und was soll ich sagen, als Minimalistin ist das wirklich nicht einfach, da eine Kaufentscheidung zu treffen, weil ich vor allem auch darauf gucke, wenn ich mir etwas Neues anschaffe, dass es ein relativ kleines Packmaß hat, um einfach dieses Materielle so gering wie möglich zu halten. Und das war gar nicht so einfach auf dem Markt, da einen guten Kompromiss zu finden zwischen einem geringen Packmaß, einer einfachen Handhabung, also dass ich das einfach an meinen Laptop anschließen kann, und einer guten Qualität. Und ich bin jetzt fündig geworden, aber es hat, ich sag's euch, Wochen gedauert und ich finde solche Kaufentscheidungen immer so anstrengend. Gleichzeitig, ja, steht dieses Thema Podcast-Mikrofon einfach schon so lange auf meiner Liste, also eigentlich seit Jahren. Ich möchte schon seit Jahren einen Podcast machen und ich habe jetzt zusammen mit Regina auch festgestellt, dass uns das Podcasting einfach so viel Spaß macht und wir das so gerne weiterführen wollen, wie das mit unserem bisherigen Equipment, also unseren Handys, die wir ja sowieso schon besitzen, also Stichwort nutze, was du hast, einfach an technische Grenzen gekommen sind und wir deswegen entschieden haben, unseren Podcast auf das nächste technische Level zu heben. Und ich merke es auch gerade, während ich in dieses Mikro spreche, es macht auch einfach viel mehr Spaß, in so ein super duper Podcast-Mikro zu sprechen. Ich höre mich auch selbst, ich habe auch jetzt auch solche Kopfhörer auf und höre auch, wie die Qualität einfach so gut ist. Und ich konnte es auch deswegen kaum erwarten, eine Folge aufzunehmen. Deswegen dachte ich, ich schließe mich mal der Podcast-Folge 21 an, wo ich bereits auch eine Einzelfolge aufgenommen habe zum Thema Bullet Journaling, einem Tool, mit dem ich meinen Mental Load ziemlich reduziert und minimalisiert habe. Und zu diesem Tool gehört für mich auch die gewaltfreie Kommunikation, also das Thema dieser Folge. Denn das sind für mich zwei Tools, die für mich eine innere Arbeit mit Minimalismus optimal kombinieren. Also falls ihr noch nicht in die Folge 21 reingehört habt zum Thema Bullet Journaling, dann macht das unbedingt und ihr euch für das, ja, dafür interessiert, euren inneren Minimalismus zu stärken, euer inneres Gedankenchaos zu reduzieren. Dafür ist das Journaling ein wirklich starkes Tool und zudem auch noch super minimalistisch. Es gibt ja viele Vorurteile gegenüber dem Bullet Journal, vor allem wenn man das bei Google eingibt, dann ja, wird man erstmal erschlagen von übertrieben gestalteten Kalendern. Und da kann ich total verstehen, dass das besonders Eltern abschreckt, die schon generell nicht so viel Zeit haben, da noch in einen selbstgestalteten Kalender Zeit zu investieren und das noch irgendwie schön und hübsch und bla 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 zu machen. Und bis ich dann dahinter gekommen bin, dass das eigentlich gar nichts mit dem Journaling zu tun hat, sondern dass das Journaling dahinter eine Methode ist, sogar sehr minimalistisch ist, das war für mich der absolute Game Changer. Also, falls ihr erfahren möchtet, wie ihr euer Bullet Journal minimalistisch führen könnt, dann hört sehr gerne in die Folge 21 rein. Um zum Thema dieser Folge zu kommen, zur gewaltfreien Kommunikation. die für mich ebenfalls ein sehr starkes Tool darstellt, um das innere Gedankenchaos zu minimalisieren. Und hier ist der Fokus eben nicht mehr auf den Mental Load, sondern auf deine Gedanken, deine Gefühle, deine Bedürfnisse. Um nochmal alle abzuholen, was ist eigentlich die gewaltfreie Kommunikation? Generell kann man sagen, dass die gewaltfreie Kommunikation, abgekürzt GFK, ein Kommunikationsansatz ist, das von Marshall B. Rosenberg in den 60er Jahren entwickelt wurde. Also es ist schon ein ziemlich altes Tool, also das gibt es jetzt schon seit einigen Jahrzehnten. Und wie bin ich darauf gestoßen? Ich bin darauf gestoßen, das war in den Anfängen meiner 20er, das war zu Beginn meines Studiums. Da hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht und hat mir das Buch von ihm ausgeliehen. Sie hat in einer Kommune gelebt, dort gab es GFK-Trainer und ich muss zugeben, am Anfang kam mir das etwas abgespaced vor. Also da gibt es ja diese vier Schritte. Schritt 1, der Beobachtung. Schritt 2, die Gefühle. Schritt 3, die Bedürfnisse. Und Schritt 4, die Strategie. Und das kam mir seltsam vor, weil ich dachte, also so spricht doch keiner. Also ich soll da jetzt wirklich in diesen vier Schritten kommunizieren, wenn ich da jetzt irgendwie mich äußern möchte. Das kam mir vor wie ein Korsett. Und jetzt im Nachhinein kam mir das so vor, weil ich das nicht richtig verstanden habe. Also ich habe das Buch auch ehrlich gesagt dann nicht wirklich durchgelesen. Und wenn ich das wirklich gelesen hätte, dann hätte ich gesehen, dass die gewaltfreie Kommunikation eigentlich die Annahmen sind, die Grundannahmen. Es sind nicht die vier Schritte, die man irgendwie immer so liest. Es sind nicht die gewaltfreie Kommunikation ausmachen. Das ist einfach nur so eine Krücke, eine Stütze. Das, was die gewaltfreie Kommunikation ausmacht, sind die Grundannahmen. Und eben genau diese Grundannahmen, die sind so unglaublich minimalistisch. Und als ich das gesehen habe, war für mich klar, oh wow, das ist definitiv mein Weg. Und deswegen nehme ich diese Folge auf, um euch aufzuzeigen, welche Parallelen es zwischen der GFK und dem Minimalismus gibt und um euch nochmal zu zeigen, dass es eben nicht nur diese vier Schritte sind, die einen zu einem GFK-Roboter machen, sondern dass es eben diese Haltung dahinter ist, die das Wertvolle sind. Wo sind jetzt eigentlich die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Ansätzen, dem Minimalismus und der GFK? Also beide Ansätze betonen auf jeden Fall das Thema Klarheit und Fokus. Also Fokus auf das Wesentliche, die Klarheit, was brauche ich eigentlich, was möchte ich besitzen? Und um das auf die Kommunikationsebene zu bringen, ist das einfach nur das Thema, was fühle ich eigentlich? Welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Also hier den Fokus setzen. Und aus diesen Bedürfnissen heraus und diesen Gefühlen heraus hast du dann diese Klarheit, was du dann eigentlich brauchst. Also ihr seht, das hängt wirklich unmittelbar zusammen. Die GFK hilft uns also, unsere Gedanken klarer auszudrücken, also wirklich im Klaren darüber zu sein, was fühle ich eigentlich, um unseren Wortschatz zu schulen, um das wirklich ausdrücken zu können, um so herauszufinden, was wir eigentlich brauchen, welche Bedürfnisse wir haben. Und hier ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass wenn wir uns um unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse kümmern, also ähnlich wie wenn wir uns im Minimalismus um unseren Besitz kümmern, dann sind wir bei uns. Dann sind wir in Verbindung mit uns. Und diese Verbindung ist eben deswegen so wichtig, weil sie uns dabei hilft, auch in Verbindung mit den anderen Menschen zu kommen und in Verbindung mit den anderen Menschen zu sein. Weil das ist ja das, was ja uns Menschen ja ausmacht, diese Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen. Und auch dieser Beziehungsaufbau einfach so unglaublich viele Bedürfnisse von uns erfüllt, sodass wir, wenn wir viele erfüllte Bedürfnisse haben, vielleicht gar nicht mehr diese, ja, wie nenne ich sie, diese Konsumwünsche haben. Also die künstlichen Bedürfnisse, die stellen wir dann in den Hintergrund, weil wir dann wissen, was wir eigentlich brauchen. Also eigentlich brauchen wir nicht dieses eine Ding zu kaufen, das wir uns unbedingt wünschen, sondern es steckt eigentlich etwas anderes dahinter. Und dann können wir schauen, minimalistischer Ansatz, wie können wir dieses dahinterliegende Bedürfnis anders erfüllen? Das dahinterliegende Bedürfnis könnte zum Beispiel das Thema Zugehörigkeit sein, das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Und wenn wir das so aufschlüsseln, dann kommen wir in eine Überlegung, muss es denn jetzt wirklich dieser Autokauf sein, das unser Bedürfnis erfüllen soll? Oder ist da vielleicht nicht eine andere Strategie sinnvoll? Das hat eben viele Vorteile. Also viele Konsumwünsche sind dann einfach ja, verpufft, weil wir merken, ach, das erfüllt eigentlich nicht unser eigentliches Bedürfnis. Und wir sind stärker in Verbindung mit uns selbst. Also dieses Verbindung, das klingt, finde ich, immer sehr spiri und eso. Das war auch so einer der Punkte, wieso ich mich lange nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich da Vorurteile hatte. Und wenn ihr auch solche Vorurteile habt, dann möchte ich euch einfach mitgeben, dass das Thema mit in Verbindung zu sich sein übersetzt eigentlich nur bedeutet, dass du weißt, welche Gefühle du hast und welche Bedürfnisse dahinter stecken. Das ist eigentlich alles, was das Thema Verbindung bedeutet. Und in Verbindung mit anderen zu sein, bedeutet, dass du merkst, was dein Gegenüber fühlt und welches Bedürfnis dahinter steckt. Also Thema Empathie. Das ist ja auch nochmal so eine Zauberfähigkeit, finde ich. Also besonders auch im Umgang mit Kindern unglaublich wertvoll, wenn wir lernen oder auch diese Methode erlernen, auf die hinterliegenden Bedürfnisse von dem Verhalten unserer Kinder zu schauen. Also wie krass ist das bitte? Das war für mich auch totaler Gamechanger, wo ich dachte, das möchte ich können. Das wirkte für mich wie eine Superkraft. Um nochmal zu den Gemeinsamkeiten zurückzukommen, Thema Minimalismus und GFK, gibt es noch einen zweiten Aspekt, und zwar das Thema Achtsamkeit. Im Minimalismus versuchen wir ja, achtsam mit unseren Ressourcen umzugehen, mit den Dingen, die wir besitzen. Wir überlegen, was schaffen wir uns an, also Thema Podcast-Mikrofon und auch Thema Nachhaltigkeit. Und bei der GFK, da überlegen wir uns, welche Worte wir wählen, also wir kommunizieren bewusster, wir reduzieren auch bewusst negative Glaubenssätze oder auch Prinzipien, wie zum Beispiel, das haben wir immer schon so gemacht, wer kennt's nicht, ne? Oder das hat mir auch nicht geschadet. Wenn wir das reduzieren und minimalisieren, dann schafft das wieder Raum für mehr Verbindung und weg vom Du, sondern wir sind dann mehr bei uns. Wir kümmern uns hier um uns. Und hier sind wir schon mal bei einer der wichtigsten Grundannahmen der GFK. Und diese Grundannahme, die trage ich seitdem ja durch mein gesamtes Leben. Also das hat sich überall reingebrannt. Und ich habe mir diese Grundannahme auch an die Pinnwand gehangen, um die immer wieder zu lesen, weil das für mich einfach so viel Leichtigkeit in meinen Familienalltag gebracht hat. Und zwar ist es die Grundannahme, dass nur wir selbst verantwortlich sind für unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Niemand anderes. Also wir entscheiden zum Beispiel, ob wir uns ärgern. Das entscheide nämlich immer noch ich. Ich mache mich da nicht abhängig von meinem Gegenüber und sage, oh, der will mich nur ärgern, der will mich nur provozieren, sondern ich entscheide, ärgere ich mich jetzt oder nicht? Lasse ich die Gefühle bei dem anderen und bleibe ich da eher bei mir? Und klar, die anderen Menschen, die können unsere Gefühle auslösen. Das stimmt. Aber sie sind nie die Ursache. Die Ursache für unser negatives Gefühl ist immer ein unerfülltes Bedürfnis. Und dein Gegenüber kann das in dir triggern, kann das auslösen. Also wenn wir wieder bei den Kindern sind, die können durch ihr Verhalten, indem sie zum Beispiel Essen vom Tisch runterschmeißen, können sie bei dir negative Gefühle auslösen. Es ist aber nicht so, dass das Kind dich damit ärgert oder provoziert, sondern in diesen Momenten hilft es, wenn du dann bei dir bleibst und dann dich fragst, okay, ich habe jetzt spüre jetzt diese aufkommende Wut in mir, dieses negative Gefühl. Warum eigentlich? Welches unerfüllte Bedürfnis steckt jetzt eigentlich dahinter? Und mittlerweile bin ich tatsächlich so weit, dass ich in diesen Situationen versuche, so eine Vogelperspektive aufzunehmen und mich dann frage, okay, wieso bin ich jetzt wütend? Weil mir Sauberkeit wichtig ist, Ordnung, Leichtigkeit. Ich habe keinen Bock, den Tisch oder den Boden komplett wieder aufzuwischen. Das habe ich vor 5 Minuten schon gemacht. Ja, also ich bleibe da bei mir und denke nicht, ah, dieses blöde Kind, das ärgert mich wieder und macht das nur, um mir was Böses zu tun. Ja, das wäre dann so ein Beispiel. Und wenn wir hier wieder beim Minimalismus sind, was reduzierst du dann in dieser Situation? Du reduzierst zum Beispiel einen unnötigen Konflikt oder Streit, ja? Also, dass dann das gemeinsame Essen zu einem Desaster wird, wo sich dann alle am Ende schlecht fühlen. Du reduzierst auch vielleicht negative Prinzipien, also so etwas wie, ja, das macht man nicht. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, das habe ich mich in den Momenten dann auch gefragt, ja gut, das ist ja schön und gut, aber wie erfülle ich mir denn jetzt hier mein Bedürfnis nach Sauberkeit und Ordnung? So, also es ist ja trotzdem unerfüllt und meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie alle anderen, wie das Bedürfnis beim Kind nach Spiel und Spaß zum Beispiel. Also das ist dann jetzt quasi der zweite Schritt, wenn ihr herausgefunden habt, welche unerfüllten Bedürfnisse ihr in dem Moment habt, fragt ihr euch dann, naja, welches Bedürfnis steckt denn hinter dem Verhalten des Kindes? Also warum schmeißt es denn das Essen auf den Boden? Ja, also vermutlich Spiel und Spaß, Erkundung, es kümmert sich um sich selbst, es erforscht das Essen, schaut, wie ändert sich die Konsistenz, wenn das Essen auf den Boden klatscht. Ja, whatever, was auch immer sich das Kind sich dabei denkt, aber es denkt sich wirklich nicht, ich ärgere jetzt meine Mama oder meinen Papa. Und wenn wir jetzt wieder bei diesen 4 Schritten sind, also wir haben jetzt herausgefunden, was unsere Gefühle sind, die haben uns einen Hinweis darauf gegeben, welches Bedürfnis bei mir unerfüllt ist, welches Bedürfnis ist beim Kind unerfüllt. Und jetzt kommt der 4. Schritt, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Das ist dann die Strategie. Und das kann ich dann mit dem Kind zusammen in Verbindung ausarbeiten, weil ich bin ja jetzt in Verbindung mit meinen Bedürfnissen, ich bin in Verbindung mit den Bedürfnissen des Kindes und jetzt frage ich mich, wie kann ich das kombinieren, wie komme ich da zusammen, wie kann ich mein Bedürfnis nach Sauberkeit in Ordnung mit dem Bedürfnis, mit dem Kindbedürfnis, mit dem Bedürfnis des Kindes nach Spiel und Spaß kombinieren. Und hier kann ich euch zum Beispiel meine Strategie verraten, die ich dann herausgearbeitet habe. Ich habe zum Beispiel dem Kind ein Tablett angeboten, eine Unterlage, einen Rahmen gegeben, auf dem es sich ausprobieren kann. Wenn ihr ja kein Tablett zur Hand habt, dann schaut ihr nach einem Ort. Wo ist es denn, wo könnt ihr dem Kind die Möglichkeit geben, sich da auszuprobieren? Vielleicht draußen auf dem Balkon, draußen im Garten. Ein Tablett an mit einer Aktion drauf, sodass es eher geführter sich ausprobieren kann. Also zum Beispiel mit verschiedenen Schälchen, mit Linsen oder anderen kleinen Teilen und dann kann das Kind das von A nach B schütten, ausprobieren, wie ändern sich die Konsistenzen. Das mache ich mit, das habe ich dann irgendwann wirklich in Sekundenschnelle gemacht. Ich habe dann geschaltet, was ist das Bedürfnis des Kindes, was ist mein Bedürfnis. Also hier ist dann die Strategie, das Tablett. Ja, also merkt ihr diesen Unterschied, den es macht, also den Ausgang von beiden Situationen. Also arbeite ich an meiner Haltung, kümmere mich um mich, um meine Bedürfnisse und schaue nach den Bedürfnissen, also agiere bedürfnisorientiert. Oder nehme ich den anderen Weg und ärgere mich und die Situation eskaliert. Und wir sind erwachsen, wir haben theoretisch die Wahl und ich weiß, dass es schwierig ist, es ist ganz viel innere Arbeit, auch Arbeit von Prinzipien, wahrscheinlich, ja, ich vermute, dass da noch solche Sachen wie mit Essen spielt man nicht und so mit reinspielen. Und hier hilft es wirklich, sich mit sich zu arbeiten. Und dafür habe ich zum Beispiel auch mein Journal genutzt. Also ich habe eine Zeit lang, als ich die GfK intensiv erlernt habe, mich wirklich jeden Abend, sei es auch nur 2-3 Minuten, hingesetzt, mir eine Situation des Tages vorgenommen und mir kurz notiert, das Gefühl und das Bedürfnis notiert, von mir und von meinem Gegenüber. Und mir eventuelle Strategien fürs nächste Mal überlegt. Und dafür könnt ihr auf jeden Fall auch noch euer Journal dafür nutzen. Also da könnt ihr alle beiden Tools verbinden. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Exkurs in die Welt der GfK neugierig gemacht hat, euch etwas näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich dieses Thema der GfK liebe. Es ist ein Lifestyle, es ist eine Haltung, also genau wie der Minimalismus. Es ist eine Haltung. Und wir sind erwachsene Menschen und ich finde, dieser Gedanke ist unglaublich befreiend, dass wir die Freiheit haben, darüber zu entscheiden, wie viel besitze ich, was lasse ich in mein Leben und welche Worte wähle ich und wie ich meine Bedürfnisse erfülle. Das liegt nämlich, es liegt ganz allein in meiner Verantwortung. Und ich finde, diese Haltung gibt unglaublich viel Freiheit, weil uns das von anderen entkoppelt. Wir sind dann nicht abhängig von den anderen. Und wir können theoretisch alle Bedürfnisse selbst erfüllen. Und damit lasse ich euch mal allein. Das würde jetzt zu weit führen. Es gibt ja noch viele weitere Grundannahmen in der GfK. Also ich habe jetzt in dieser Folge nur eine Grundannahme herausgepickt. Und wenn ihr euch weiter zu diesem Thema informieren wollt, dann kann ich euch zum einen, wahrscheinlich kennen sie einige von euch, die Kathi Weber empfehlen mit ihrer Herzenssache. Und ich finde es grandios, wie sie es geschafft hat, die GfK so auf die heutige Zeit zu übersetzen und in unseren Familienalltag zu bringen. Wirklich grandios und so praxisnah. Ich liebe es. Und sie hat auch sehr, sehr viele kostenfreie Inhalte, mit denen ihr euch schon mal sehr beschäftigen könnt. Ihr müsst dann nicht den Online-Kurs sofort kaufen. Ich habe den Online-Kurs bei ihr gemacht, weil ich mich einfach tiefer mit dem Thema beschäftigen wollte. Aber ich kann euch auch sagen, dass ihr mit diesen vielen Gratis-Inhalten eigentlich schon sehr, sehr ein gutes Stück weiterkommen könnt. Ansonsten packe ich euch noch ein paar Buchempfehlungen in die Shownotes, die ich dazu gelesen habe, wenn ihr euch da weiter dazu belesen wollt. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.